mich gut hören? Ja, ich kann euch nicht hören. Ihr habt es vielleicht verstanden, wie diese Technik, aber lobt den Herrn für diese Technik, diese Mittel, die wir haben, diese Konferenz zu haben. Und der Herr war wirklich treu bis jetzt. Und er wird es auch noch sein bis zum Ende dieser Konferenz. Ja, Herr Jesus, ich bin Christian aus Colmar in Frankreich, hoffentlich. Ja, ich bin sicher, ihr werdet mein Deutsch und meine Fehler vergeben. Wir sind nicht hier für gute Gespräche, aber für den Geist, dass der Herr sein Willen erfüllen wird. Ja, und dieser Titel, diese Konferenz ist wirklich wunderbar. Im Willen des Vaters, Willen Gottes zu leben. Und wisst ihr, der Wille des unseres Gottes ist gut. Es ist ein Segen, sogar ihn zu kennen. In Epheser 1, Vers 9, er sagt, und es gehört zu die alle diese geistliche Segen im Himmel, in Christus, indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen. Es ist sogar sein Wohlgefallen, dass wir sein Willen kennen. Und wenn zum Beispiel an der Arbeit der Chef dir sagt, komm mal, der große Chef, nicht dein, gerade der da über dich ist, aber der große Leiter der Firma, von dem her, komm mal ins Büro, dann komm zu mir, ich habe etwas vor für dich. Wirst du dich vielleicht fragen, was wird mich geschehen? Oh, das wird hart sein. Was wieder von mir? Und so ist es sogar in der Welt. Die Welt, in der Welt, in den Firmen werden große Ziele gegeben, Mitarbeiten gegeben. Aber die Mittel sind oft nicht damit. Es wird überall gespart. Aber wir haben gestern Abend gesehen, unser Gott ist so reich. Er hat uns solchen, alle seine Reichtümer in Christus, in den Geist gegeben. Wir haben solchen, ja, Schatzkammer ist noch zu klein, so ein großes Lagerhaus, ja, wie man von jetzt heutzutage sehen kann mit Amazon und solche Firmen. Da haben wir Reichtümer, ganzen Teil, einen ganzen Reichtum teilzunehmen, zu schöpfen, um den Willen des Vaters zu tun. Oh, Herr Jesus, das ist wunderbar. Und diese Reichtümer sind im Wort, aber sind verbunden mit seiner ganzen Person, seiner Liebe, seiner Weisheit. Psalm 147, Vers 5 sagt, seine Einsicht, sein Verstand, sein Verständnis ist ohne Maß. Sogar im Vergeben, in der Vergebung der Sünde ist Reichtum, sagt Paulus nicht im Vers 7 von Epheser 1, in welchen wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wir brauchen auch diese Vergebung. Ja, wir haben gesehen, die frohe Botschaft ist so reich. So viele Aspekte. Und jeder Aspekt ist wichtig. Wir brauchen die Vergebung, jeden Tag. Aber es geht noch weiter. Der Herr will noch viel mehr machen. Lobt den Herrn. Und heute kommen wir jetzt, wie Andreas das schon gezeichnet hat und mitgeteilt hat, zu dieser zweiten Säule des Willens des Vaters. Und sind drei Säule. Die Rettung, die Heiligung und der Aufbau seiner Gemeinde. Sind drei Säule, aber du kannst sie nicht trennen. Die sind völlig verbunden. Wir brauchen die Heiligung, werden wir noch sehen, für das Evangelium. Dass der Herr wirklich wirken kann. Und zum Aufbau der Gemeinde braucht es unbedingt diese Heiligung. Ja, wir können 1. Thessaloniker 4, Vers 3 lesen. 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wenn man über Heiligung spricht, ja, es kann vielleicht so klingen, ja, jetzt kommen wir wieder eine Stufe runter im Vergleich mit gestern Abend, mit solchen Mitteilungen, solche Reichtum, so positiv. Aber Heiligung ist so positiv. So notwendig. In Hebräer 12, Vers 14 sagt der Apostel, Hebräer 12, Vers 14, jagt den Frieden nach mit jedermann und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, der Heiligkeit oder die Heiligung. Das ist das eigentlich in Griechisch dasselbe Wort. Heiligkeit ist das Ergebnis von der Heiligung, der Prozess. Und wir sollen diese Heiligung nachjagen. Das wird uns zur Heiligkeit führen. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es scheint wie eine Voraussetzung sein. Und es ist eine Voraussetzung. Aber nicht, um uns zu belasten. Gott meint es gut. Wir werden es noch sehen. Und wir wissen es schon, wir haben es schon gesehen. Er ist unser Brautigam. Ein Brautigam will seine Braut sehen und will gesehen werden von seiner Braut. Unbedingt. Aber er kann manche Sachen nicht sehen. Wie im Eheleben. Unser Partner, oft sind Sachen, die sie nicht sehen können. Oft die Schwestern können keine Spinne sehen. Und wenn du sie liebst, wirst du keine Spinne bringen. Die auf einen Teller bringen. Oh, Herr Jesus, Gott kann manche Sachen nicht sehen. Und wenn wir völlig Schmutz sind, wie kann er uns anschauen? Und wie können wir dann ihn anschauen? Er hat nichts mit Sünde zu tun. Er wird sich zurückziehen. Oh, Herr, diese Verse hat eine Parallelstelle in Matthäus 5, Vers 8. Matthäus 5, Vers 8. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und dieser Parallelvers zeigt uns, dass Heiligung so sehr mit dem Herz zu tun hat. Und das werden wir noch sehen. Ja, Gott möchte, dass wir uns heiligen. Dass wir in diese Heiligung wachsen, weil er eigentlich Gemeinschaft haben will mit uns. Wir haben es schon gesehen. Das ist etwas Großartiges. Dass wir Ansprecher, Partner werden. Oh Herr, Austausch. Er will uns sein Geheimnis sagen, das Geheimnis seines Willens, was am wichtigsten ist. Was ist doch Heiligung? Und wir können, wenn er es mir erlaubt, im Alten Testament doch anfangen. In einem wunderbaren Kapitel in 3. Mose 19. der Herr hat einigen Jahren schon in diesem Kapitel gesprochen. Ja, ich lese das Wort Kapitel nach dem Kapitel nach Kapitel. Und wenn ich da in dritte Mose jedes Mal bin, ich kann euch sagen, es ist nicht so leicht. Und da hat der Herr wirklich gesprochen. Es ist ein allumfassendes Kapitel. Aber ich will nicht so viel Zeit verbringen. Aber 3. Mose 19, Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose. Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dieser Vers wird von Petrus, 1. Petrus 1 zitiert. Und eigentlich dieser Kapitel hat sogar 2 Versen, die zitiert sind. Im Neuen Testament. Und das ist der erste. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Die Heiligung hat so sehr zu tun mit Gottes Natur. Es ist die Einwirkung von ganze Person, von Gottes Person in uns. O Herr, es ist nicht nur ohne Sünde zu sein, oder ja, makellos so in unserer Menschlichkeit. Es hat zu tun mit etwas, das in uns eingewirkt wird. O Herr. Und dann gibt er ein paar Gebote, die so wie eine Zusammenfassung sind von was Gott meint, was Heiligung ist. Und natürlich, das sind Gebote, Gesetze, aber die wurden geschrieben für uns. Dahinter steckt die Absicht, was Gott auf dem Herz hat. Und das ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Wenn wir vom Willen Gottes sprechen, sprechen wir vom Herz Gottes. Was er auf dem Herz hat. Er sagt, ihr sollt jeder seine Mutter und seinen Vater fürchten. Und meine Sabbat sollt ihr halten. Ja, Mutter und Vater fürchten, Ehrfurcht haben, weil sie uns Leben gegeben haben. Aber dahinter hat es so zu tun mit unserem himmlischen Vater. Wir sind ihm alles schuldig. Er hat uns so einen großen Schatz vorbereitet. Er hat uns schon Leben gegeben, menschliches Leben. Die Fähigkeit, jetzt auch diese Konferenz teilzunehmen. Und wir sind ihm dieses neues Leben, diesen ganzen Reichtum im Geist schuldig. Ihr sollt meine Sabbat halten, das ist heutzutage nicht der Samstag oder der Sonntag, aber in der Ruhe des Herrn kommen. Nicht in unserem Fleisch zu wirken, wo, wenn wir im Fleisch sind, so viel Unruhe. Selbst in unserem guten Fleisch, wenn wir es gut meinen. Aber im Herrn ist Ruhe. Und das ist der Herr will uns bei sich, das ist der wahre Sabbat. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden. Wie können wir jemand anders erhöhen in unserem Herz als unseren Gott, unseren Herrn, der uns so geliebt hat? Das ist eine große Beleidigung. Und gegossene Götter, das heißt, die ganze völlig umsonst, das sind keine Götter, die können nichts tun. Und Menschen haben Götter. Die Welt ist voller Götzen. Auf Französisch sagen manche Leute sogar, dieser Sänger, dieser Fußballer ist meine Götze. Vielleicht auf Deutsch, mein Gott. Das ist schlimm, das ist arme Leute, die haben nichts. Wir haben den allmächtigen, aber auch den liebensvollen Gott. Lob den Herrn. Und er spricht sogar von Opfern. Aber sehr zusammenfassend, aber ein Punkt würde ich doch erwähnen. Er sagt, sie sollten nicht die Opfern am dritten Tag noch essen. Der dritte Tag ist der Tag der Auferstehung. Gott will nicht etwas Altes, etwas, das wir immer wieder selber machen. Er will keine Tradition. Er will Leben, Auferstehung. Und diese Versen fassen so in diesem Kapitel die Heiligkeit, Gottes Heiligkeit zusammen. Und dann kommt man am Vers 9. Ich lese ihn. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachleser deine Ernte halten. Und am Ende Vers 10, für den Elenden oder den Armen, für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Es ist erstaunlich, man versteht nicht, wieso er hat jetzt von Heiligkeit, von etwas so Hochartiges, so etwas Höhes gesprochen. Hat Mose da einen Fehler gemacht? Strukturfehler, wie ich manchmal meine Studenten auf ein Blatt schreibe. Das ist Gottes Wort. Gott macht keinen Fehler. Völlig von Gott inspiriert, gehaucht. Dieser Wechsel hat mich so beeindruckt. Und am Ende Vers 10 sagt er, ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, es ist Gott, meint er sehr ernst hier. Und natürlich, es hat hier nichts mit Agrarwissenschaft zu tun. Mein Beruf, nein. Es zeigt ein anderer Aspekt vom Herzen, von Gottes Herz, von seinem Herz. Gott möchte, dass wir ihm in Heiligkeit, ihm dienen. Und wir haben so viel gehört in der Vergangenheit. Aber was mich hier berührt hat, ja, Gott hat zugleich ein solches Herz für die Armen. Und es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, wo sogar beides verbunden ist. Psalm 68, glaube ich, Vers 5 oder 6. Ich will nicht zu viel Zeit jetzt verbringen, zu viel Versen bringen. Und die armen Geschwister, ja, es gibt armen Materielle, an denen wirklich Güte, Geld und Wohlstand mangelt. Aber wir haben es gestern Morgen gesehen. Die Menschen sind geistlich arm. Sogar Gläubigen. Wie der Bruder es so gut beschrieben hat, ja. Manche verkündigen die Rettung des ewigen Verdammnis und erleben selbst noch so viel Verdammnis. Es gibt so viel Mangel an Sicherheit, an Frieden, an Freude. Und junge Geschwister, um euch sind viele Armen, die nicht diesen Segen haben, in eine christliche Familie, eine normale Familie zu wachsen. Schon. Kennen in unseren bekannten Kreisen, ja, Familien, wo der Vater oder die Mutter nicht zu Hause ist manchmal am Wochenende. Die Tochter ist allein mit ihrem Vater, sie ist mit einem anderen. Ja, so ist die Welt heute. Schon das. Keine Einheit. Keine Frieden. Und wir sind berufen, unseren Reichtum mitzuteilen. Wir sind berufen, den Willen des Herrn zu tun. Das ist schon mitgeteilt worden ist heute Morgen. Der Punkt war gut. Oh, Herr Jesus. Und es geht weiter, ja. Im Vers 18 kommt in dieselben Kapitel, kommt diesen zweiten Vers, der so viel im Neuen Testament zitiert wird. Ich lese nur den zweiten Teil, aber man konnte die ganzen Versen, diese ganze Versengemeinschaft haben, alle diese Versen. Aber ich lese in diesem Teil, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Es ist der Herr, der sein Nächste zuerst liebt. Gott ist Liebe. Wenn wir über die Heiligung sprechen, über die Einwirkung seiner Natur in uns. Was ist seine Natur? Er ist Liebe, sagt uns 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Zweimal selben Kapitel. Gott ist Liebe. Er hat solches Herz für die Menschen. Das heißt, Geschwister, Heiligung wird uns nicht so ernsthafte, harte Menschen zu machen, die immer zu sagen haben, das ist Mangel bei dir, das ist nicht gut. Aber Menschen, mit dem es gut ist zu leben, wie unser Herr, der ist der Heilige. Und die Menschen, die ein reines, die durstig und hungrig waren von etwas mehr, von Leben, von Wahrheit, die wurden von ihm angezogen. Zweiten Punkt, einen negativen Punkt, was Heiligung ist. Heiligung ist nicht nur ein äußeres Verhalten. Es ist kein äußeres Verhalten. Ihr könnt vielleicht zum Beispiel Markus 7, diese Versen, die auf dem Outline angegeben sind, lesen. Wenn wir das Herz von dem Vater erkennen wollen, müssen wir ja auf Jesus Christus schauen. War der Herr einmal zornig mit einem Sünder, mit einem Zöllner, einem Lügner? Wir können zum Beispiel noch einmal in Johannes 4. Wir hatten schon wunderbare Gemeinschaft über diesen Kapitel. Aber ich will noch diesen Punkt jetzt rausbringen. Als der Herr ihr die frohe Botschaft mitgeteilt hat, hat die Frau dann gesagt, ja, ich möchte auch. Herr, Vers 15, im Kapitel 4, Johannes 4, Vers 15, sagt die Frau zu ihm, gib mir die, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Und was antwortet der Herr? Jesus, Vers 16. Jesus spricht zu ihr. Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Und schon diese Verse, und das kommt mir jetzt so klar ans Licht, das zeigt auch das Herz des Herrn. Er wollte diesen Mann auch die frohe Botschaft verkündigen. Und was antwortet die Frau? Vers 17, ich habe keinen Mann. Und da kommt eine Antwort vom Herrn, die mich so beeindruckt hat. Ich hätte nicht so reagiert. Weil hier ist Lüge. Sie sagt, sie hat keinen Mann. Aber sie lebte mit einem Mann. Der Herr hat nicht umsonst gesagt, rufe deinen Mann. Er sagt ihr, du hast recht gesagt. Er sagt nicht, du hast gelogen. Du bist ein Lügnerin. Du hast recht gesagt. Welche Haltung, sogar Fingerspitzgefühl Ich bin so beeindruckt von der Haltung des Herrn. Und zugleich sagt er die Wahrheit. Denn 5 Männer hast du gehabt. Der Herr kann nicht Lüge dulden. Er ist Wahrheit. Und er bringt die Wahrheit ans Licht. Aber mit welcher Haltung? Und er sagt noch einmal, als er sie bloß die Wahrheit ans Licht gebracht hat, den 5 Männer hast du, Vers 18, gehabt. Den 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das zeigt, der Herr macht einen Unterschied, was eine Eheschließung ist und was eine Beziehung ist ohne Eheschließung. Aber er sagt noch einmal, er schließt noch einmal dieses Gespräch, diese Aussage, er sagt noch einmal, da hast du die Wahrheit gesagt. Zweimal sagt er das, als sie gelogen hat und er zugleich ihr es sagt, dass sie nicht rechte Aussage geäußert hat. Herr Jesus, das ist die Haltung des Herrn, von unserem heiligen Herrn, von dem Heiligen, der Wahrhaftigen, sagt Offenbarung. Wir wollen ihn erkennen, aber mit den Pharisäern, mit die so die äußere Verhalten betont haben, mit denen war er zornig. Lies mal Matthäus 23, welcher Zorn und welche harte Worte, ihr seid blind, Heuchler. Matthäus 23, Vers 33, Otterbrut, oder Rasse der Schlange, ja, Schlangen. Der Herr hasst Heuchelei. Und wenn wir nur das Äußere betonen, das führt zu Heuchelei. Das bringt Verdammnis, Urteil, Verurteilung und Uneinheit, Unruhe, keine Freude, kein Leben. Und leider inmitten des Volkes Gottes ist so vieles, geschieht so vieles. Und deshalb ist kein Leben und kein, so wenig Leben, so wenig Freude. Aber, ja, wenn es kein äußeres Verhalten ist, wenn Heiligung kein äußeres Verhalten ist, bedeutet es, dass ich alles tun kann. Ja, jetzt ist Freiheit. Und da schätze ich ein Vers, der ist so kostbar. 2 Verse. In Galater 5, Vers 13 und 14. Galater 5, Vers 13 und 14. Oh, Geschwister, so wunderbar. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur lasst die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch werden, sondern dient einander als Sklaven durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Wunderbar, in einem Wort. Und woher kommen wir? Zu 3. Mose 19, 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt keinen Anlass zum Fleisch zu leben. Wir sind zu Freiheit berufen. Freiheit, den Willen des Vaters zu tun. Aber nicht nach dem Fleisch zu leben. Freiheit, um Heiligung zu erfahren. Und vielleicht auch ein Punkt jetzt, doch einen praktischen Punkt zu erwähnen. Es ist gut, manchmal auch praktisch zu sprechen. Und ein Punkt, der uns und die Christen oft beschäftigt, weil er ist so äußerlich, so ist die Kleidung. Und bezüglich die Kleidung, Geschwister, es gibt ein Gesetz. Es gibt ein Liebesgesetz, ein Gesetz der Liebe nach diesen Versen. Herr Jesus, sondern dient einander als Sklaven durch die Liebe. Und dieses Gesetz ist ganz praktisch, nicht zu kurz, nicht zu locker unter uns Geschwistern. Aus Liebe, besonders nicht zu kurz, obwohl die Welt das macht, es die Mode ist. Wieso? Ist doch kein Gesetz. Doch. Da ist eine Einschränkung um der Liebeswillen. Zu kurz bedeutet, das Fleisch wird sichtbar. Und das wird ein Anstoß. Besonders für das männliche Geschlecht, für uns Brüder. Vielleicht nicht für alle, aber. Also, das führt so schnell zu Gedanken und zu Störung der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und deshalb, was die Welt macht, ist nicht nur eine Mode, Geschwister. Nicht nur, weil das ist so angenehm, es ist doch so warm. Der Feind ist dahinten. Er will die Menschen ablenken in unreine Sachen festhalten. Und er hat so viele Mittel. Auch nicht zu locker. Wegen Geschwistern. Weil es ein Anstoß ist für die anderen. Aber tu es aus Liebe für die anderen. Und frage den Herrn, wie soll ich mich anziehen? Was soll ich anziehen? Oh, Herr Jesus, wir haben solchen Weg, um in Freiheit, aber auch in Liebe, in Frieden voranzukommen. Ja, dieser Punkt des Fleisches ist so wichtig. Da kommen wir eigentlich zurück zu 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Ich habe den zweiten Teil nicht betont bis jetzt. Paulus hat doch so klar gesagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und der Herr in Matthäus 5, sogar, ich glaube, Vers 31, hat uns gezeigt, Unzucht. Ehebruch fängt in den Gedanken an. Deshalb ist es eine ernste Sache. Meidet Unzucht. Und Unzucht ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau ohne Eheschließung, ohne Vertrag. Und das entspricht nicht Gottes Natur, Gottes Art, wie er wirkt. Er hat sich verbunden. Er hat einen Vertrag geschlossen, sogar ein teures Blut, Jesus Christus. Christi, der neue Bund. Er wird es vollbringen. Und so sieht auch der Herr die Beziehung zwischen Mann und Frau. Oh, Herr Jesus. Ja, wirklich ein wichtiger Punkt. Heiligung hat zu tun mit Liebe. Und jetzt ein dritter Punkt, was die Heiligung betrifft. Heiligung ist eigentlich eine Absonderung. Und da ist eine Stelle, die ihr kennt. Aber ich habe auf das Outline nicht nur 4 Versen reingeschrieben, 2. Korinther 6. Wir kennen ja diesen Vers 14, kommt nicht unter einem ungleichen Joch. Und dann wird noch ein Vers 17 geschrieben, ganz klar. Sondert euch ab, spricht der Herr. Nicht ich, spricht der Herr. Aber diese Versen sind in einem Zusammenhang. Und im Kapitel 7, Vers 3, und das ist auch ein Vers, der mich so berührt, schreibt Paulus, dass alle diese ganzen Versen, schon im Kapitel 6, ihr weißt, die Teilung im Kapitel ist nicht war nicht ursprünglich. die Kapitel sind, die Versen sind völlig verbunden, egal welchen Kapitel. Das sage ich nicht, um euch zu verurteilen. Denn ich habe schon zuvor gesagt, dass ihr in unserem Herzen seid, mitzusterben und mitzuleben. Wenn Paulus von der Heiligung spricht, er hat solches Herz für die Geschwister, sie nicht zu verurteilen, auch nicht belasten. Sie sind auf seinem Herz bis zum Tod, sagte er, für das Leben, ganzes Leben. Und er hat doch gesagt, Vers 3, Vers 1 vom Kapitel 7, er soll die Heiligung vollenden am Ende, in der Furcht Gottes. Es ist sehr ernst. Ja, es kann uns die Gemeinschaft mit Gott kosten. Und Vers 2 macht Raum für uns. Und das hat er auch am Vers 11 schon bis 13 gesagt. Das sind die Versen, die um diese vier berühmten Versen über das ungleiche Joch sind. Vers 11, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, ihr Korinther, ihr Geschwister in den Gemeinden. Unser Herz ist weit geworden. Und Geschwister, er sagt das eigentlich an den Korinther, die ihn sogar kritisiert haben, sogar gewagt haben zu sagen, er entscheidet nach dem Fleisch. Das ist ganz zweiten Korinther. Und Paul sagt, unser Herz ist weit geworden. Welchen Gegensatz mit manchen Haltungen von Brüdern, die sie kritisiert worden sind, so schlecht reagiert haben. Nun vergeltet Gleiches mit Gleichem. Ich rede zu euch als zu Kindern, als ein geistlicher Vater. Werdet auch ihr weit. Lasst euer Herz so weit sein uns gegenüber. Und was bedeutet das? Dass diese kommende Vers dann in Vers 14, die so mit Heiligung zu tun haben, bis Kapitel 7, Vers 1, sind so wichtig, auch für die Gemeinschaft und die Beziehung zwischen uns. Kommt nicht unter ein ungleiches Joch, ein Joch. Da ist eine Verbindung. Und das Problem ist nicht sogar so sehr das Joch. Aber die Wirkung, du bist abhängig und du wirst beeinflusst von der Natur dieses Jochs. Und da meint Paulus sicherlich auch die Eheschließung mit einem Ungläubigen, die eine Verbindung mit Ungläubigen, das kann auch in manche Tätigkeit sein. Ich habe nichts gegen Sport, gegen Musik, aber du kannst in Vereinen dein ganzes Leben einsetzen. Und das habe ich gemerkt, als ich mit meinen jungen Söhnen da damals, die hatten auch Sport gemacht, weil es gesund ist und gut. Aber ich habe mich immer, wie sagt man, versucht, nicht mich engagieren, verbinden und zu weit teilzunehmen. Und ich hätte es manchmal auch gedacht, ich könnte es vielleicht auch besser machen. Nein, es führt zu weit. Und das wird die ganze Gemeinschaft mit dem Herrn und mit den Geschwistern stören. Sieht, was er sagt. Denn welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit dem Gesetz? Losigkeit, Vers 14, 2. Korinther 6. Partnerschaft, ne? Wir haben doch gesehen, wir sind ansprechende Partner. Lob den Herrn. Aber welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit? Das ist auch erstaunlich, welche Offenbarung. Paulus betrachtet, dass wir gerecht sind. Wir sind Gerechtigkeit in Gott geworden, sagt der Kapitel vorher, Vers 21. Welchen Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Vielleicht sind die Leute noch gerecht, vielleicht äußerlich gerechter, aber sie sind die vielleicht nicht in Gesetzlosigkeit, aber auch in Finsternis. Und sicherlich in äußerliche Gerechtigkeit, du kennst nicht ihr Herz. Welche Harmonie hat Christus mit Belial oder was für ein Teil hat der Gläubige mit der Ungläubigen? Und da kommt Vers 16, den ich schätze. Und was hat denn Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Und der Tempel Gottes, sagt Paul, sind wir. Schon persönlich sind wir den Tempel Gottes. Den Tempel des Geistes, sagt zweimal Paulus in 1. Korinther 3, Vers 16 und 6, Vers 19. Und als Gemeinde, desto mehr. Was haben wir zu tun mit den Götzen, was diese Welt bezeichnet, o Herr? Ja, um kurz zu machen, es ist doch ein Bild, ist mir in Gedanken gekommen, und auch bezüglich mit der Botschaft gestern Abend, Geschwister, wir haben solchen Schatz, solchen Edelstein mit so vielen Facetten, Aspekten. Der größte, kostbarste Stein, Schatz. Würdest du diesen Edelstein in ein Mülleimer lagern und sichern? Du würdest es schnell verlieren. Und das meint Paulus hier. Lasst uns absondern. Lasst nichts unsere Gemeinschaft, diesen Reichtum stehlen lassen. Es ist zu kostbar. Und das ist die Last. Und jetzt die dritten Teile, Mitteilung. Wie kommt man zur Heiligung? Und sicherlich, es ist uns unmöglich. Es geht nicht mit unserer Kraft. Es ist nur möglich in Christus. Und der erste Aspekt unseres Herrn, er ist der Gekreuzigte. Die Erfahrung des Kreuzes, das heißt nicht ein Ding, nicht eine Lehre des Gekreuzigten, ist unsere, ist der Weg, ist unser Weg zur Heiligung. Und ihr habt viel Gemeinschaft gehabt, ich habe gehört in Stuttgart über das Kreuz, da sind so vieles zu sagen. Ich möchte es zusammenfassen. Es ist, ein Punkt müssen wir unbedingt sehen. Der Herr hat es vollbracht. Er ist durch das Kreuz, hat unsere Sünde vergeben und noch mehr. Er hat uns in seinen Tod eingeschlossen. Lasst uns Kolosser 2, Vers 11 bis 13 lesen. Kolosser 2, 11 bis 13. Ja, Herr Jesus. In welchen, in Christus, auch ihr beschnitten worden seid, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, durch das Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm, Halleluja, zusammen begraben wurdet, in der Taufe, in welchen ihr auch mit auferweckt wurdet, durch den Glauben der Wirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und er hat euch ihr Tod war in den Übertretungen und in dem Unbeschnittsein eures Fleisches zusammen mit ihm lebendig gemacht. Nachdem er uns alle Übertretungen vergeben hat. Vers Kapitel 3, Vers 3. Und ich stelle dir, die wir bewahren müssen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was wunderbar ist, diese alle Versen erspricht in der Vergangenheit. Ihr seid gestorben. Ihr seid, ihr wurdet, ihr seid beschnitten worden. Das heißt, der Herr hat uns behandelt. Und es ist so wunderbar, wie er sagt, auch im Vers 13. Er spricht von er sagt am Ende von Vers 13, nachdem er uns alle Übertretungen vergeben hat. Nachdem, nicht aber, nachdem. Die Übertretung ist notwendig. Das ist die frohe Botschaft für die Ungläubigen. Für uns ist dieses Nachdem. Wir sind mit Christus gestorben. Geschwister, das ist eine Sache des Glaubens. Das kannst du nicht annehmen, so im Verstand. Es geht gegen unser Verstand. Wieso? Weil wir sehen, wir haben noch Reaktionen. Wir sündigen noch. Wir regen uns auf. Aber was sagt Paulus im Kapitel 3, Vers 5? Deshalb tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, ja, vermeidet Unzucht, indem wir sie töten können. Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die ein Götzendienst ist, Habsucht. Sprechen von Unzucht, von Ehebruch, aber Geldliebe ist so schlimm. Paulus sagt es in 1. Timotheus 6 an Timotheus, vermeide das alles, fliehe das. Und er hat vorher von Geldliebe gesprochen. Tötet. Vers 8, Kapitel 3, Kolosser. Jetzt aber legt auch ihr dies alles ab. Zorn, oh Herr, Zorn. Wut. Zorn, Wut. Zwei Worte sogar. Bosheit, Lästerung. Schändliches Reden aus eurem Mund. Manchmal hat man Lust, etwas Böses zu sagen. Belegt einander nicht, da ihr den alten Mensch mit seinen Handlungen ganz ausgezogen habt. Und den neuen Menschen angezogen habt. Halleluja. Und da zeigt Paulus, ja, dass der Tod des Herrn ist vollbracht. Er hat jede diese Dinge schon gekreuzigt. Und so unreine Gedanken, weil es fängt im Herz an. Wut, Zorn, Lästerung. Beleidigt sein. Oh Herr, es ist vollbracht, es ist gekreuzigt, Geschwister. Weil für Gott ist die Zeit, gibt es keine Zeit im Bereich des Geistes, im Bereich des Himmels, im Bereich Gottes. Er hat es schon getan. Und wir können es nur greifen, zugreifen. Und das braucht unsere Mitarbeit im Glauben, Geschwister. Und ich habe dem Herrn bekannt, ich glaube es nicht. Ich bin so beeinflusst, wovon ich spüre. Aber lob den Herrn. Denn der Herr ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er schenkt uns diesen Glauben, um das zu fassen. Und das ist wunderbar. Das ist solche Befreiung. Das ist solche Sicht. Und der zweite Aspekt dieser Weg zur Heiligung ist der auferstandene Christus, der Lebendige. O Herr Jesus, der Geist, der lebendig geworden ist. Es gibt keinen Trennung zwischen dem Geist und dem Herrn. Die Religion hat das gelehrt. Die ist völlig falsch. Da ist eine Einheit in Liebe, in Harmonie zwischen dem Herrn und dem Vater und dem Geist und dem Sohn und dem Vater. Johannes 16, 13 sagt, der Geist spricht nicht von sich selbst. Deshalb, wenn wir vom Geist sprechen, sprechen wir auch vom Herrn. Und da ist ein Vers in Epheser 5, wurde schon erwähnt, der Anfang. Epheser 5, Vers 17. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir sind, wie schon gesagt worden, ist nicht berufen, so mechanisch wie Sklaven zu gehorchen. Das ist nicht Heiligung. Das ist nicht den Willen des Herrn zu tun. Versteht. Und was ist der Wille des Herrn hier? Vers 18. Vers 5, Vers 18. Und betrinkt euch nicht mit Wein, was zu Liederlichkeit führt, sondern werdet erfüllt im Geist. Werdet nicht betrunken mit Wein. Sagt nicht, keinen Wein zu trinken. Sagte sogar Paul Timotheus, ein wenig Wein zu trinken. Lob den Herrn. Aber werdet nicht betrunken. Und das kann sich verallgemeinen. Wir sind da, wir berühren die Welt. Wir sind nicht äußerlich getrennt. Aber wir wollen von den Dingen der Welt, sei es eine schöne Geschichte, eine schöne Musik, ein großes Ereignis, nicht betrunken werden. Wenn du betrunken bist, siehst du nicht mehr klar. Hast du keine Wertschätzung mehr, für was wirklich zum Wertschätzen ist, diesen Schatzkammer. Und das ist unsere Erfahrung. Das merken wir im Herz. Ich brauche es nicht betonen. Ich bin sicher, das ist die Erfahrung von jedem. Aber der Herr Paulus ist positiv. Sondern werdet erfüllt im Geist. Und das ist auch für den Aufbau der Gemeinde, die Fülle ist, dessen er alles in allem führt. Welche großartige Definition, Bestimmung der Gemeinde. Aber wie können wir erfüllt werden im Geist? Und der Paulus zeigt uns im Vers 19 ein einfacher Weg, der wunderbar ist, indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Vers 20, und alle Zeit für alles Gott dem Vater sein. Dank sagt in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und einander untertan seid in der Furcht Christi. Der Weg, der Paulus hier zeigt, ist der Weg der Versammlung, der Gemeinschaft untereinander. Und dieses Wort untereinander, zueinander, ist so wichtig. Das ist solche Gnade, die wir haben. So frei uns diesen Reichtum mitteilen und nicht wie in der Religion, wo einer vorne steht oder ein paar auf der Bühne alles machen. In meisten Versammlungen heutzutage hast du dieses Muster. Ein paar auf der Bühne, die alles machen. Und die anderen, ja, sie sind vielleicht aktiver für sich selbst. Sie singen für sich. Kein Austragen. Und da ist so ein Mangel, so ein Schaden. Weil, Geschwister, das Ergebnis, wenn wir diesen Reichtum austeilen, ist, dass wir gefügt werden vom Geist. Und das ist so oft unsere Erfahrung. Ich komme oft nicht so viel, so munter, so voll Geist in der Versammlung, aber so schnell kommt, indem ich mich übe, ich habe gelernt in der Gemeinde, im Glauben anzufangen. Und durch die Geschwister, was sie mitteilen, zueinander. Wenn du ein Lied vorschlägst, auch redest, nicht nur singen, wir reden die Psalmen. Du weißt nicht, was du wirken kannst. Das kann so viel so viel wirken. Das wird dieses Gefühl sein im Geist. Das wird Auferstehung. Oh Herr, lob den Herrn für diesen Weg. Und der dritte Aspekt ist Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus im Gebet. Lasst uns, wir hätten auch in Epheser lesen können, 6, Vers 18, aber lesen wir Lukas 21, Vers 36, wo der Herr selbst spricht. Gut, auch die Wörter vom Herrn zu lesen. Lukas 21, Vers 36. Wacht nun und bietet alle Zeit, damit ihr stark seid. All diesem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wacht nun und bietet. Im Griechisch ist es sogar, wacht nun, indem ihr bietet. Das Wahren ist im Gebet, im Bitten. Alle Zeit. Und das Ziel ist klar, es ist für unsere Vorbereitung, für die Wiederkunft des Herrn. Aber der Herr sagt auch, all diesen zu entfliehen von diesen Ereignissen der letzten Zeiten, von dieser Welt, die sich so sehr entwickelt hat, die solchen Druck auf uns übt. Seinen Kinder und diese Handy, diese Technik, die wir so gut jetzt benutzen, aber der Feind benutzt sie auch leider. Wir sollen doch vorsichtig bleiben. Na, du bist auf Internet und plötzlich kommt ein Bild und es hat zu tun mit deinem Bedarf und alles oder deine Begierde, weil du schon etwas geschaut hast. Jetzt siehst du das Bild von dem Ding, das du kaufen wolltest. Es ist so listig. Aber es gibt einen Weg zu entfliehen, das Gebet. Diese ständige Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wir haben auch in der Gemeinde das Anrufen des Herrn gelernt. Es ist nicht eine Praxis, keine Tradition. Es ist ein lebensnotwendig in Verbindung mit dem Herrn zu sein. Aber der Herr spricht hier vom Bitten, vom Beten. Es geht weiter. Der Herr braucht unser Gebet. Er hat gesagt, alle Zeit. Es tut mir leid, das zu sagen, wir werden noch Gemeinschaft, eine ganze Botschaft haben, Versammlung über das Gebet. Es ist so wichtig. Der Herr sagt alle Zeit. Das zeigt nur eine Stunde, anderthalb Stunde, Dienstag oder Mittwochabend oder ich weiß welchen Tag, reicht nicht. Es tut mir leid zu sagen. Wenn wir nicht ein regelmäßiges Gebetsleben haben, wie kann unsere Gebetsversammlung wirklich wirksam sein? Aber Gebet ist zuerst eine Gemeinschaft im Glauben. Aber es gibt auch so viele Nöte, wir haben es gesehen. Der Herr hat solchen Herz für Menschen, für die verloren geht. Und ich hätte euch noch andere Versen nennen können, zum Beispiel Jakobus endet mit, es ist erstaunlich, wenn du deinen Bruder siehst, verlieren zu gehen und du ihn zurückbringst. Und Johannes, Judas spricht davon am Ende. Der Herr hat ein Herz für die Sündiger in der Welt und für die Geschwister auch, die arm sind, die vielleicht einen falschen Weg nehmen. Und da gibt es einen Weg, zuerst das Gebet. Es gibt so viele Kämpfe gegen den Feind. Und dieses Gebetsleben, wenn dieses Gebetsleben wächst, Geschwister, diese Zeit, die wir in der Versammlung verbringen, um Leben zu empfangen, diese Zeit im Gebet, um das allein mit Geschwistern, Gebetsversammlung, um den Willen des Herrn zu fördern, das sondern uns ab. Da erfahren wir auch Heiligung. Aber diese ganze Last für die Heiligung, diese Verse, die wir gelesen haben, sind auch dazu, dass unser Gebetsleben gefördert wird. Es gibt unbedingt es gibt eine Not, große Not zu Gebet. Möge der Herr uns wirklich die Augen aufmachen, was die wahre Heiligung ist, was der Weg ist zur Heiligung, was es bedeutet, das Kreuz zu erfahren. Es ist Glaube, das geschieht im Glauben. Den Glauben des Herrn, den der Herr in uns wirkt, durch diese Beziehung, durch das Wort. Das Wort ist so wichtig. Ja, wir brauchen diesen Glauben, um gefühlt zu werden im Geist und natürlich im Gebet, um nicht nach unserer natürlichen Weise zu beten, aber auf den Herrn, den Allmächtigen, der so weise ist, dessen Einsicht kein Maß hat, zu schauen. Und eigentlich, was im Himmel schon geschehen ist, auf die Erde zu bringen, welche große Gnade, den Willen des Herrn zu tun. Lob den Herrn, Geschwister. Amen.
Ich möchte gerne davon sprechen, was der Herr mir heute Morgen durch die Botschaft, ein paar Fragen beantwortet hat.